Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey bodies and please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzak. Servus, Tom.
Abend, Hackchen.
And making his first appearance on the podcast, from Berlin, wearing number 44, Christian Wally Baumeier.
Servus. Hallihallo.
Hallo, der Christian, der Wally, ja. Noch so ein Berliner, ja. Ist ja Wahnsinn, sind wir zwei Berliner und ich?
Ja, bin ich ja in der und Unterzahl. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Tom zur Geburt seines Sohnes, Finnish Flash, nicht Timo Selene, sondern Finn.
Glückwunsch.
Vielen Dank.
Freue mich schon, ihn bald mal live zu sehen.
Es wird definitiv ja auch bald passieren, soweit haben wir es ja nicht.
Ja.
Ja, da muss ich das die Anekdote jetzt schnell erzählen. Ich habe gestern, man bekommt ja dann immer so leicht so kleine Geschenke von Freunden, Verwandten zur Geburt. Und gestern hat der Kleine eine schöne Kuscheldecke mit Toronto Maple Leafs Logo bekommen. Yeah. Da hat sich der Kleine natürlich riesig drüber gefreut und der Papa hat jetzt noch einen Grund mehr, die Maple Leafs zu schauen.
Hat er die von dir gekriegt oder von jemand anderem?
Nee, die hat er tatsächlich von meinem besten Kumpel bekommen gehabt.
Ja, also keine Chance mehr, Canucks sind schon weg oder dann praktisch.
Ja, jetzt muss der Papa halt auch die Maple Leafs schauen, ne? Ja, Maple Leafs und Canucks.
Ja, gibt schlechtere Zeiten, um die Maple Leafs zu schauen, das auf jeden Fall.
Vor allem für ihn, er kann sich dann nicht mehr dran erinnern, als die Maple Leafs noch schlecht waren wahrscheinlich.
Ja, das stimmt, ja. Christian, was schaust du denn, wenn du nicht die Eisbären in Berlin schaust?
Ich schaue die Washington Capitals.
Oh. Da können wir, ja. könnten wir.
Also ich bleib beim Thema Hauptstadt. Okay. Ich bleib beim Thema Hauptstadt.
Okay, könnten wir den Salzstreuer auspacken, müssen wir aber jetzt nicht unbedingt. Aber du bist wie Tom ja ein Eisbären-Experte, absoluter Insider, bist, glaube ich, auch fast bei jedem Heimspiel oder bist bei jedem Heimspiel?
Ja, also ich bin seit über 20 Jahren jetzt dabei. Ging damals in der Schule los mit Freikarten für die Eisbären Juniors und dann über die European Hockey League 98 und davor schon ein bisschen, da hat man es noch am Radio gehört und ja, so ging es dann 98 dann los ins Stadion und ja, jetzt 20 Jahre später sitze ich hier mit euch und im Podcast und wir reden in dieses Internet über Eishockey.
In dieses verrückt. Internet, verrückt. Eishockey im Radio, nur im Radio. Gab's das mal.
Ja.
Ist wohl so. Du warst noch bei der Weltmeisterschaft, oder? Du warst vor
genau, Ort, ich war in Paris in Köln, bei der Weltmeisterschaft. In Paris, ne? Und ich dachte mir, in Köln, nee, da fahren alle hin. Da ist das mir zu viel deutsche Gemütlichkeit und so weiter. Ich will ein bisschen Hockey, ein bisschen Kultur auch noch miterleben und habe das dann damit verbunden, alles mir Paris anzuschauen, mir dort die Füße zu versauen in Montmartre, als ich dort lang gewandert bin und habe mir dort vier Eishockeyspiele angesehen.
Was hast du denn gesehen?
Ich habe gesehen, Moment, Eintrittskarten holen, Tschechien gegen Kanada, okay. Slowenien gegen Kanada, Finnland gegen Frankreich und Finnland gegen Tschechien. Also zwei der Top 4 Teams, die jeweils zweimal gesehen und ich glaube, das ist keine schlechte Ausbeute.
Nee. Du hast die riesen Überraschung gesehen, dass Frankreich Finnland geschlagen hat.
Auf jeden Fall, das war ein Megaspiel. Das war super.
Ja. Wie war denn die Stimmung in Frankreich? Ich meine, Köln hat man mitbekommen und da war natürlich dann gerade bei den deutschen Spielen natürlich die Stimmung ja, ziemlich gut. In der Lanxess Arena, aber so von Frankreich selber und Paris hat man ja so wenig mitbekommen.
Ja, also, wie soll ich es jetzt beschreiben? Wir sind natürlich keine Eishockey-Experten dort gewesen. Im ersten Spiel gegen Kanada waren die tschechischen Fans absolut laut, war auch ziemlich voll, die Arena. Die paar französischen Fans, die da waren, war natürlich für Kanada. Hat man dann so an den Kindergruppen gemerkt, die hinter mir saßen und dann alle Giroux immer gerufen haben und so. Und Ja, Finnland gegen Frankreich, da war natürlich alles voll mit Franzosen, waren aber auch sehr viele Finnen da. Und dort kam dann schon ein bisschen Euphorie auf. Und es ist nicht so, dass die irgendwie so Fangesänge hatten, außer Allez le Bleu und so weiter. Aber das fand ich auch ehrlich gesagt ganz angenehm. Die haben dort irgendwann während des Spiels hier die Marseillaise gesungen oder noch so ein anderes französisches Lied. Und ich fand, das war eine ganz andere Stimmung, als wenn man in Deutschland zum Eishockey geht. Es war sehr angenehm.
Was sagst du denn zum sportlichen Niveau der Spiele, die du vor Ort gesehen hast, dann aber auch natürlich insgesamt der Weltmeisterschaft, die dann hinten raus, ja, ab dem Viertelfinale ja wie eigentlich jedes Jahr enger wird. Und wir haben dann im Finale einen Sieg nach Verlängerung von Schweden gegen Kanada gehabt, haben im Halbfinale das Spiel gehabt, Kanada-Russland, als Russland geführt hat, Kanada es gedreht hat. Also
Ja.
da warst du natürlich nicht mehr vor Ort, du hast aber dann doch auch, hast du
Genau.
gesagt, die Top-Nationen gesehen und einen deutlichen Auftaktsieg von Kanada. Hast aber auch gesehen, dass es kleinere Nationen gibt, die mal ja, einen großen wie Finnland ärgern kann mit Frankreich.
Ja, auf jeden Fall. Und also war begeistert. Also alle vom Sportlichen, vom Drumherum, da bin ich dann noch ein bisschen ambivalent eingestellt. Also Kanada hat das, was ich mir erwartet habe, absolut erfüllt. Tschechien, naja, war eigentlich von den beiden Spielen, die ich gesehen habe, fast eine Enttäuschung, bis auf das Spiel gegen Finnland, wo die am Ende sich noch richtig doll rangekämpft haben und dann noch gewonnen haben. Ich glaube, nach Verlängerung. Das Spiel Slowenien-Kanada ging, glaube ich, 2:7 aus. Das war das Schlachtefest, was ich mir erhofft habe. Da wollte ich einfach nur Tore, Tore, Tore sehen. Und dann natürlich die Überraschung Finnland gegen Frankreich. Dieses 1:5, glaube ich. Super toll. Also, und mit dem Rest der WM, ja, so wie man sich das eigentlich gedacht hat, die Top 8 Nationen von den 10 Nationen sind irgendwie ins Viertelfinale gekommen und ja, dass es nun mit Deutschland nicht unbedingt weiterging, war ja abzusehen. Aber dass man in Kanada so doll geärgert hat im Viertelfinale, das war schon super.
Der Wally eigentlich fast so einen Querschnitt auch dieser Weltmeisterschaft gesehen, finde ich. Wenn du Kanada gesehen hast, ein absolutes Top-Team, dann irgendwie die Tschechen und die Finnen, die ja dann mit Abstand auf Kanada, Russland, Schweden, würde ich sagen, dann kommen. Finnland vielleicht nicht so mit großem Abstand, aber die teilweise auch Probleme gehabt haben. Also Tschechien hat sich dann so ein bisschen gesteigert, Finnland hatte den Ausreißer gegen Frankreich dabei. Und dann aber auch eben der Sieg der Franzosen, bei dem man schon gesehen hat, dass eben, also ich finde, das haben auch die kleineren Nationen Spaß gemacht. Deutschland jetzt, indem sie ja halt die USA gleich am Anfang geärgert haben, dann auch Kanada nochmal geärgert haben. Im Viertelfinale, das Spiel gegen Lettland war natürlich geil, das letzte der Gruppenphase, dass sie hinten raus noch ausgleichen und dann im Penaltyschießen gewinnen. Aber ich fand so eins der interessantesten Spiele, Tom, das ich gesehen habe, war Frankreich gegen die Schweiz. Also zwei, die halt dann vielleicht nicht ganz hinschmecken können an die Top-Nationen, aber bei denen man sieht, da passiert was. Und das fand ich eigentlich so fast nochmal interessanter, als eben diese starken Nationen wie Kanada und Russland zu sehen.
Das habe ich dann leider nicht gesehen. Das war ja die Franzosengruppe, ne?
Ja,
Und
genau.
das war ja ein bisschen schwierig. Ich habe leider nur die Spiele, die dann tatsächlich auf Sport 1 liefen, war ja dann auch durch das, was wir am Anfang angesprochen haben, ja auch ein bisschen verhindert hier und da. Durch die Geburt. aber da hast du schon recht. So wenn die kleineren Mannschaften aufeinandertreffen, dann achtet man vielleicht auch noch mal mehr auf einzelne Sachen und dann ist das vielleicht auch so ein bisschen, um den französischen Begriff dann zu benutzen, dann ist man so Hockey-Gourmet, wenn man sich dann so eine Spiele dann anschaut. Aber insgesamt, also fand ich aber die WM schon stark. Ich glaube auch so ein bisschen so eine der besseren Eishockey-WMs der letzten Jahre, wenn man das so sagen möchte. Würde aber jetzt trotzdem nicht in die Begrifflichkeit verfallen und sagen, dass die Eishockey-WM jetzt riesig im Stellenwert gestiegen wäre. Da habe ich mich ja auf Twitter jetzt vorgestern schon mal drüber ausgelassen. Ich glaube, es war jetzt einfach ein schöner Zufall, dass das sehr viele NHL-Spieler da waren. Und vor allem auch sehr, sehr gute NHL-Spieler. Jetzt gerade, wenn man bei den Schweden Viktor Hedman anguckt oder Anton Stormen, die wären, glaube ich, in einer normalen Saison einfach nicht da gewesen, weil die Tampa Bay Lightning dann wahrscheinlich jetzt zumindest im Conference-Final stehen würden, schätze ich. Auch mit den Spielern der Washington Capitals hat kaum einer gerechnet, glaube ich. Und im Grunde ist das dann einfach auch, sage ich mal, die Qualität der Spieler, die zur WM kommen, ist jetzt halt eine andere Einordnung, glaube ich, als das, wo wir ursprünglich hinwollen. Aber die Qualität der Eishockey-WM beziehungsweise der Spieler, die dann dahin kommt, ist dann halt auch enorm davon abhängig, welche Teams früh aus den Playoffs ausscheiden oder halt mal nicht zu den Playoffs kommen.
Klar, aber du hast damit,
oder in die Playoffs kommen.
Ja, aber du hast da zum Beispiel mit Kanada halt einfach ein Team, das bis auf einen Spieler komplett aus NHL-Spielern besteht. Ich würde trotzdem sagen, das ist ja Kanada 3 gewesen wahrscheinlich. Also zwischen 2 und 3. Also ich meine vom World Cup, wenn du das mit World Cup-Roster vergleichst oder dann auch siehst, dass dann eben halt irgendwie ein Connor McDavid, der raus ist aus den Playoffs, dann doch nicht gekommen ist. Also das ist zwar noch immer noch hohes Niveau, aber es geht halt bei Kanada nochmal deutlich, deutlich höher.
Und ich finde, gerade im Tor hat man es bei Kanada gesehen. Genau, Chad Johnson und Picard, naja, waren jetzt von den Namen her nicht unbedingt so die großen, die ich mir erhofft hatte.
Hast du nochmal 3 bis 5 davor, würde ich jetzt mal sagen, in der NHL.
Die mindestens,
Stärken, ja. Aber auch Russland fand ich interessant, dass du da hattest ja eigentlich offensiv eine NHL-Reihe und dann hatten sie es ja wirklich so, dass sie eine St. Petersburger und eine Moskauer Reihe hatten, auch mal kein Ovechkin jetzt bei dieser Weltmeisterschaft. Panarin hat, finde ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bei den Schweden Nylander, der unglaublich viel Spaß gemacht hat. Dann auch interessant, wenn ich die Tschechen, die hat dann auch auf nicht so viele NHL-Stars gesetzt haben. Aber du siehst dann doch immer so auch ein paar Spieler aus der KHL oder auch aus der Schweiz oder sogar dann aus der tschechischen Liga und denkst dir, okay, ja, die können auch was. Dann siehst du auch einen Unterschied natürlich zu den NHL-Spielern. Aber deswegen finde ich auch die Weltmeisterschaft interessant, weil in NHL schaue ich dann tatsächlich fast das ganze Jahr und dann hast du dann, also KHL schaue ich kaum oder gar nicht und auch die anderen Ligen schaue ich nicht und dann ja, hast du eigentlich die anderen Spieler gar nicht so parat, die halt eben da unterwegs sind und siehst du da mal. Deswegen, ja, das ist so für mich auch schon ein zusätzlicher Reiz bei der Weltmeisterschaft.
Ich glaube, das, was ich am meisten mitnehme von der WM, das ist mir, ich hatte das letztes Jahr, glaube ich, schon mal, ist mir das so durch den Kopf gegangen, dass Schweden, da war Schweden im Viertelfinale oder im Halbfinale, ne, ausgeschieden. Im Viertelfinale. Und dann, aber da hatte ich dann auch schon mal den Gedanken und jetzt dieses Jahr ist es mir dann spätestens im Halbfinale dann so durch den Kopf gegangen, wie sich die Schweden halt über die Jahre so verändert haben. Ich meine, dass sie jetzt, ich glaube, nach den Nordamerikanern die größte Anzahl an ausländischen Spielern in der NHL stellen, das ist ja bekannt. Aber dass sie halt auch so ihren Stil, ich meine, sie spielen, wir haben das ja, Christoph und ich hatten das ja schon in der Vorschau, in unserer etwas ausgearteten Vorschau schon mal so betrachtet, dass sie Schweden ja wirklich relativ früh schon in einem gewissen Stil zusammenspielen und es dann halt auch leichter fällt, wenn sie dann ja alle Jahre mal so zusammengeworfen werden und dann in diesem Stil zusammenspielen, was halt wirklich fast perfektes Teamhockey ist. Aber was halt bei der WM jetzt auch aufgefallen ist, dass sie so diesen nordamerikanischen Stil, wenn man es so bezeichnen will, auch schon so intus haben. Dadurch, dass sie so viele NHL-Spieler auch stellen und jetzt bei dieser WM auch auf viele NHL-Spieler zurückgreifen konnten sie dann auch neben ihrem Team-Eishockey und diesem vielen Passspiel, viel Puckbesitz und so, konnten sie zusätzlich halt auch noch das physische Element mit reinbringen und die körperliche Härte oder halt auch das, was Kanada halt eigentlich bei so einem Turnieren halt immer wieder spielt, weil das halt dann auch so ihre DNA ist, sage ich mal. Und da, finde ich, merkt man schon so einen Wandel bei den Schweden, dass sie zusätzlich halt, also dass sie jetzt so eine zweite Ebene noch mit drin haben, dass es ihnen vielleicht auch hier und da gefehlt haben, hat.
Na, bestes Beispiel war doch dieser eine Check gegen Finnland, ne? Ich weiß jetzt nicht,
von Strollman war der.
Er ist Strollman. Der Landeskog hat auch ganz schön ausgeteilt, finde ich, bei dieser Weltmeisterschaft.
Ja. Landeskog hatte ein paar richtig gute Hits. Er war ja auch einer, glaube ich, im Deutschlandspiel gewesen. Und ja, der von Strollman, der hat ja auch im Finale nochmal einen großen Hit dabei gehabt. Beziehungsweise im Finale war es ja schon auch ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein NHL-Spiel auf europäischem Eis war. Das war mir ein bisschen zu viel, aber es war schon ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen und es hatte halt auch viel Härte und du hast halt gesehen, wie so ein Spiel halt auch aussehen kann. Wobei ich glaube, dass Kanada das Spiel auf kleinem Eis gewinnt.
Gut möglich. Mhm. gut möglich. Wally, hast du bei den Live-Spielen auch nochmal so ein bisschen mehr Eindruck der verschiedenen Spielphilosophien auch bekommen? Da vielleicht auch einen Unterschied gesehen zwischen irgendwie dem Ansatz der Franzosen, haben die irgendwie ein bisschen systematischer gespielt, weil sie gewusst haben, oder was heißt systematischer, haben sie vielleicht ein bisschen klareres System gehabt, weil sie gewusst haben, dass halt die Einzelspieler der anderen stärker sind, oder ja, ist der da schon irgendwie, gut, in dem Spiel wird ja noch nicht aufgefallen sein, dass Finnland defensiv stark ist im Viertelfinale, weil es ja Wahnsinn, wie die zum Beispiel Goodrow rausgenommen haben und die USA eigentlich kaum eine Torchance hatte, aber ich fand es auch interessant zu sehen eben, dass halt unterschiedliche Nationen wirklich unterschiedlich Eishockey spielen. Also die Kanadier immer alles aufs Tor, wirklich Schüsse, nachgehen, Verkehr vom Tor. Die Russen, die eher halt dann schon öfter mal außenrum die Scheibe laufen lassen, aber dann halt den einen Pass in den Slot spielen. Und das, also gerade so Kanada, Russland, diese unterschiedlichen Spielphilosophien, das kennt man ja auch aus Erzählungen schon vor 10, 20, 30 Jahren. Und das ist immer noch so. War das bei dir auch so auffällig im Stadion dann vielleicht noch ein bisschen mehr? Hast du da Unterschiede
erkannt? Also ich glaube, gerade bei Frankreich ging das alles übers Team. Es raten zwar, also bei dem Spiel gegen Finnland, drei Spieler raus, dieser Antoine Roussel, Florian Ordi im Tor und wer war da noch?
Belmar, ja. Mhm.
Und die drei raten natürlich raus, aber trotzdem war das eine mega Teamleistung und da ging alles übers Team und das hat man dann ja auch am Ende gemerkt, da war ja diese eine Szene, wo Belmar, glaube ich, als bester Spieler ausgezeichnet werden sollte und das ganze Stadion rief schon Ardi, Ardi und die den Torhüter dann nach vorne geschickt hatten und da er dann doch ausgezeichnet wurde. Also es ist eine grandiose Teamleistung. Also da ging alles übers Team, würde ich sagen, was ich aus diesem einen Spiel gesehen habe.
Florian Hardy, der auch mal ein Jahr in München gespielt hat, da war er nur der Flori Hardy. Und ja. Jetzt mittlerweile spielt er ja, jetzt hat er zuletzt in der Evel gespielt, in Dornbirn. Und jetzt dann wieder in der nächsten Saison wieder zurück in Frankreich. Aber das ist auch so einer, den Namen kennt man natürlich jetzt vor allem, weil er eben schon mal in der DEL war. Mhm. Aber es ist halt dann doch so, also den habe ich dann in den letzten Jahren halt aus den Augen verloren, ehrlich gesagt. Und dann den siehst du halt dann eigentlich auch nur bei der Weltmeisterschaft. Selbst ein Roussel, der ja jetzt doch auch jetzt auch kein Unbekannter ist, der ist dann eben, wenn man NHL schaut, dann ja, ist er da halt ein Grinder, ja.
Ja.
Und halt bei der WM in seinem Land kann er halt ein Star sein.
Ja, so war es auf jeden Fall. Ich hätte mir natürlich noch erhofft, dass ich Cristóbal Bouët noch ein letztes Mal zu sehen bekomme, dass er am Tor steht. War nun leider nicht so. Ja, kann man nicht ändern.
Tom, was machen wir mit der deutschen Mannschaft? Wir hatten beim letzten Mal schon so ein bisschen spekuliert, was sein könnte, um jetzt sind sie im Viertelfinale raus. Ich glaube, wenn Deutschland ins Viertelfinale kommt, ist es auf jeden Fall ein Erfolg und gegen Kanada ist klar, da muss alles zusammenpassen, dass du weiterkommst. Überraschungssieg gegen die USA, natürlich auch mit einem sehr, sehr starken Kreis zum Auftakt. Dann ja teilweise Durchhänger bei den Gruppenspielen, auch für mich Niederlagen, die eigentlich dann halt nicht so gehen, wie zum Beispiel das Ding gegen Dänemark. Aber hinten raus dann in der Gruppenphase dieser wichtige Sieg gegen Lettland. Auch da, finde ich, kannst du sagen, also für mich drei Faktoren. Immer ein guter Torwart, egal wer drin stand, ob das jetzt Greis war, dann Grubauer vor allem natürlich auch und auch zwischendrin Austenbirken als Backup hat mir auch gefallen, auch wenn er natürlich nicht das Niveau von Greis und Grubauer hat. Teamwork hat mir sehr gut gefallen. Natürlich einen Superstar mit Leon Dreiseitel, als der gekommen ist, war das ein anderes Spiel, das Deutschland gespielt hat. Und noch ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, viele, die in der DEL dominieren, nehmen wir jetzt mal exemplarisch in der Verteidigung Abelshauser und im Sturm Reimer raus, den Verteidiger des Jahres und den Spieler des Jahres, kommen auf internationalem Niveau auf der Weltmeisterschaft gar nicht so zum Zug. Das sind so die Punkte, die mir bei der deutschen Mannschaft aufgefallen sind.
Also den Punkt, also eigentlich stimme ich, oder nee, nicht eigentlich, stimme dir in allen Punkten zu. Und eine Sache, die mir groß aufgefallen ist, beziehungsweise die mich während der WM etwas beschäftigt hat, war die Tatsache, dass ich überlegt habe, ab wann die deutsche Nationalmannschaft in so einen Wechsel kommt, wie es dann auch beim Fußball vor ein paar Jahren passiert ist, dass sie dass sie anfangen, selber das Spiel zu bestimmen, beziehungsweise zumindest versucht, selber spielbestimmend zu werden, weil sie jetzt halt auch dann viele Spieler wie Kahun oder Dreiseitel jetzt mal vorneweg dann Spieler haben, die es gewohnt sind, auch offensiv Eishockey zu spielen und die halt auch es eher gewohnt sind, auch viel Scheibenbesitz zu haben. Und in der Nationalmannschaft habe ich oft das Gefühl, okay, wir müssen erstmal ganz viel defensiv spielen und uns hinten reinstellen und dann ein guter Torwart hilft dann natürlich dabei. Da waren wir mit Grubauer aus den Birken und Greiß dann halt auch jede Menge Glück gehabt, sage ich mal, dass die dann halt auch verfügbar waren und ihre Leistung abgerufen haben. Und mich stört es dann halt nur, dass dann, glaube ich, so ein bisschen dieser Mut fehlt, nach vorne zu spielen, dass es halt auch enorm schief gehen kann. Das hat das Schwedenspiel gezeigt, ohne Frage. Aber ich glaube halt auch, dass man sich in manchen Spielen nicht unbedingt verstecken muss. Und zum Beispiel in dem USA-Spiel, klar, es war das erste Spiel der WM, aber es war dann halt, finde ich, auch etwas zu viel defensiv gedacht, weil die USA jetzt nicht mit dem Monster-Team angekommen ist, jetzt im Vergleich zu anderen Nationen, wie beispielsweise Schweden oder Kanada in diesem Turnier dann waren, immer im Verhältnis dann natürlich gesetzt. Und wenn du jetzt zum Beispiel Reimer und Elis ansprichst, dann weiß ich nicht, vielleicht ist es Reinprecht bei Nürnberg, der die beiden so viel besser macht, kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Wobei mir Elis sehr gut gefallen hat. Elis hat mir echt gut gefallen.
Also Elis hat mir auch gut gefallen, ja. Mir hat auch Reimer nicht so...
Nein,
ich
fand auch Reimer nicht schwach, das wollte ich gar nicht sagen, aber das ist halt einer der besten Spieler der DEL und viele sagen, also ich habe heute in dieser Saison Trainer gehört, die sagen, das ist der beste Spieler der DEL. Und dann ist er halt bei der Weltmeisterschaft dann eher einer von vielen. Ne?
Ja, und da frage ich mich dann halt, ob das vielleicht am System liegt, ob solche Spieler dann vielleicht eher in einem System, was vielleicht ein bisschen offener ist oder offensiver vor allem auch ausgerichtet ist, ob sie dann vielleicht besser funktionieren. Ich weiß, dass es so ein schmaler Grat ist, dann als Nationaltrainer zu sagen, so, wir versuchen jetzt die Spieler nach ihren Stärken aus den Vereinen oder aus den Clubs einzusetzen und lassen sie offensiver spielen und dann läufst du vielleicht ins offene Messer, weil dann halt Nationen wie Schweden das dann so eiskalt ausnutzen können. Aber ja, manchmal stört mich das dann schon ein bisschen. Denk mir dann, da vielleicht kommt irgendwann mal so dieser Schnitt, wo man sagt, hey, wir haben jetzt Spieler wie Rieder, der sich leider ja jedes Jahr zur WM schwer verletzt. Oder Dreiseitel, dann so ein Elis, ein Reimer und auch Fauser und so eine Spieler, die wirklich auch gutes Offensivhockey spielen können. Kahun. Wo man dann sagt, okay, wir versuchen jetzt wirklich das System in der Richtung zu ändern, dass wir sie nicht in so ein defensives Korsett schnüren, sondern wir versuchen vielleicht selber auch mal spielbestimmend zu sein. Das Ganze so dosiert dann, dass es halt, dass man dann halt sich nicht permanent dann ins offene Messer laufen lässt.
Ich finde ja, ich weiß nicht, Wally, wie du es siehst, aber ich finde, dass man halt, wenn man weiß, man muss Vierter werden in der Gruppe und weiß halt auch, USA, Russland, Schweden, die sind halt stärker, weiß, man muss Lettland, Dänemark, Slowakei und Italien hinter sich lassen, wie es halt auch passiert ist. Eigentlich muss man natürlich versuchen, gegen diese Mannschaften, die man hinter sich lassen will, zu dominieren und wirklich zu agieren. Aber es ist halt dann auch nicht so einfach, ja, weil dann rutscht dir halt ein, also schlechter dazwischendrin, diese schlechten oder schwächeren Auftritte gegen Slowakei und Dänemark. Und dann bist du halt auf einmal in einer Situation, oder gegen die Slowakei war es ja auch, ich habe mir hinten raus gedacht, eigentlich würde ich sie lieber offensiv spielen sehen, aber ich verstehe jetzt mit dem im Hinterkopf, dass man halt gegen die USA gewonnen hat und da diesen extra Dreier geholt hat, verstehe ich irgendwie, dass sie sich halt zumindest mal in Richtung einem Punkt retten wollen. Und selbst dieser eine hätte ja dann am Ende, nicht kurz rechnen, aber einer weniger hätte ja auch noch dann gereicht. Ja? Also selbst dieser eine Punkt hätte ja dann gereicht, wenn man Lettland eben geschlagen hätte auch. Und haben sie ja dann auch am Ende. Es war ja dann schon immer mit Gedanken auf das Lettland-Spiel, wie viele Punkte braucht man noch, um sich da die Ausgangssituation nicht zu versauen. Wobei es andererseits halt einfach schade ist, dass sie nicht aktiver waren, zumindest in der Gruppenphase. Oder Wally?
Ich will mich zu Deutschland gar nicht zu viel äußern, weil das erste Deutschlandspiel, was ich gesehen habe, war das gegen Lettland. Davor kein einziges, dadurch, dass ich selber in Paris unterwegs war. Also ich weiß nicht, was davor passiert ist in den 6 Spielen vor Lettland. Von daher müsst ihr das unter euch ausklavisern.
Aber wir haben es jetzt eigentlich schon gesagt. Also ich glaub, da gibt's, eben. Ja, genau. Ja. Aber du hast ein du hast einen anderen Ansatzpunkt bei der deutschen Nationalmannschaft, weil du dich mit dem Thema Greis auch ein bisschen mehr beschäftigt hast, ne?
Genau, aber das war ja schon weit vor der WM, schon im November. Also das Thema ist ja nun durch und ich finde, hier im Podcast können wir das nochmal abschließend behandeln, damit das dann wirklich komplett durch ist.
Dann ist es erst und dann ist es durch, wenn es die Hockey-Buddies behandelt haben. Erst dann ist es
ja,
durch.
Genau. Wir schließen die Themen ab.
Genau. Wir eröffnen sie und wir schließen die Themen ab.
Ja, aber ja. Also, wie ist das? Du hast das Thema eigentlich mit eröffnet, oder?
Also, genau. Ja. Also, es fing ganz banal an. Ich lag auf dem Bett zu Hause, hatte Langeweile, habe meine Instagram-Timeline durchgescrollt und dann auch mal geschaut von den Leuten, denen ich folge, da ist auch Thomas Greis dabei, was die so liken.
Was man halt so macht.
Und ich scrollte so durch und da habe ich gesehen, aha, okay, schon irgendwie kruder Meme-Content, der so pro Trump geht, was der auch absolut okay ist. Ob es nun lustig ist oder nicht, liegt im Auge des Betrachters. Aber es wurde immer kruder, immer bekloppter. Und dann, also es war ungefähr so von Family Guy, dass da irgendwelche Dialoge mit der Consuela, mit dieser mexikanischen Haushälterin reingeschnitten wurden über Hillary Clinton und so weiter. Nicht lustig, also liegt im Auge des Betrachters, aber immer noch okay. Und da habe ich das mal ein, zwei Tage beobachtet und dann wurde es immer krasser und irgendwann war dann auch was dabei, wie ein Fantasy-Donald Trump den abgeschlagenen Kopf von Hillary Clinton in die Höhe reckt und heroisch posiert und in der anderen Hand das Schwert. Und da dachte ich, oh, okay, das geht schon zu weit. Und habe dann die Screenshots davon auch getwittert. Und ein User schickte mir dann noch eine Menschen und das war dann dieses Hitler-Bild und schrieb dann Uff dazu. Und dann habe ich das Bild zitiert bei Twitter und geschrieben, Wahnsinn, kann so jemand wie Greis eigentlich noch für den DEB spielen? Und die damit auch markiert, den Deutschen Eishockeybund. Und damit waren sie erwähnt. Also am 7. November wussten sie durch diese Erwähnung bei Twitter, was Greis da so faved. Das hat später der Alexander Morell, der die Medienarbeit für die DEL und DEB noch so ein bisschen macht, bestritten. Okay, aber es steht jedenfalls so drin. Am 7. November habe ich den DEB markiert mit der Frage, ob so jemand wie Greis mit der Hitler-Bildchen-Like noch für den DEB spielen kann. Sportlich steht Greis seine Leistung außer Frage, aber Vorbildfunktion, moralisch, eher nicht. Ja, und dann schlief das Thema so ein bisschen ein. Dann wurde es mal wieder nach oben geholt und schlief wieder ein und wurde nach oben geholt und schlief wieder ein. Und vor der WM hat Hockey-Buddy Tom das auch nochmal nach oben geholt, als dann die großen Greis-Jubel-Artikel in den Boulevardmedien kamen. Und irgendwann dadurch wurde dann auch der Deutschlandfunk drauf aufmerksam. Und während ich in Paris war, es war der Dienstag, vor genau zwei Wochen muss das dann gewesen sein, glaube ich, hat mich dann eine Redakteurin angeschrieben und gefragt hier, und stimmt das mit den Screenshots und so weiter und so fort. Und weil es ist da auch was gelöscht worden von den Likes. Und da sind wir alles nochmal Punkt für Punkt durchgegangen. Und dadurch, dass zwei Screenshots von diesem Hitler-Bild existierten, war das also auch von zwei Seiten verifiziert. Und zwei Tage später, nachdem ich die Viktoria Reit vom Deutschlandfunk angeschrieben hatte, ging dann der Artikel online. Und dann begann ja das große Medienecho und Gewitter. Und niemand hätte, glaube ich, gedacht, dass das Thema so groß wird.
War es ja dann. Ja. Das war, ich finde auch irgendwie irgendwie auch ein bisschen bezeichnen und auch irgendwie wieder traurig, dass dann dieses, also wenn mal über Eishockey berichtet wird, dann ist es über das Thema halt gewesen. Natürlich, völlig klar, dass darüber berichtet werden muss und alle darauf anspringen, aber das ist dann irgendwie so, ich meine, das Eishockey-Weltmeisterschaft und wir haben einen deutschen NHL-Superstar und was weiß ich und das interessiert sich eigentlich keiner so wirklich dafür von den Mainstream-Medien, aber wenn sowas passiert, natürlich, dann springen alle drauf an und alle schreiben drüber. Ja, aber,
ja, ich aber der DEB hätte das ja in dem Sinne verhindern können, dass ja. er in den Monaten seit November in meiner Pressekonferenz gesagt hätte und hört mal zu, einer unserer Spieler hat was total Dummes gemacht und wir werden während der WM unsere Spieler mal dazu schulen zu dem Thema und hoffen, dass sowas nicht mehr vorkommt und es wäre jetzt zur WM dann kein Thema mehr gewesen. Also ja. der DEB hat, ich weiß nicht, ich will ihn jetzt nicht unterstellen, die haben es versucht zu verschweigen und zu vertuschen alles. Vielleicht ist das einfach nur Medieninkompetenz, die sie da an den Tag gelegt haben, aber es lag wirklich an ihnen, meiner Meinung nach.
Wobei du immer noch man kann immer noch sagen, vielleicht haben sie diesen Menschen, dass du ihnen oder das Taggen, das du ihnen gegeben hast, einfach nicht gesehen oder übersehen. Vielleicht haben
ja, aber es ist ja später immer noch passiert. Also ich habe es ja nicht nur einmal gemacht. Ja. Bei Facebook, bei Twitter ist es öfters passiert. Und wenn man es einmal übersieht, okay, aber 3, 4, 5 Mal, dann liegt es wirklich an denen. Und da habe ich dann auch kein Mitleid mehr, dass es dann zur WM halt hochkommt. Und es vor der WM hat mich schon ein anderer Kollege aus der Berliner Medienwelt gefragt, was an dem Thema dran ist. Den hatte ich auch ein paar Screenshots dann geschickt. Ich weiß nicht, warum der das vor der WM dann nicht gebracht hat, aber gut. Ja, will ich auch nicht drüber spekulieren, aber im Endeffekt hat es dann die Viktoria Reit vom Deutschlandfunk gebracht und ja, das ging dann hoch bis zur Washington Post und ich glaube, damit hätte niemand gerechnet.
Das ist halt auch ein Thema, also die Tweets, von denen Christian spricht, das ist ja auch jetzt nicht so, dass, also erstmal Christian hat ist ja selber jetzt nicht, sag ich mal, so ein 23-Follower-Twitterer, sondern hat ja dann schon eine gewisse Followerschaft und dann sind die Tweets ja auch immer mit einer recht hohen Interaktion gewesen. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der DEB irgendwie pro Tag da 20.000 Menschen hat und das dann nicht wahrnimmt. Also ich finde halt einfach in der Außendarstellung das Thema halt so lange runterzukochen und dann, was die ganze Nummer für mich dann halt auch nochmal ein Stück schlimmer gemacht hat, war dann halt auch die Aussage von Markus Sturm auf der Pressekonferenz ein paar Tage danach. Ja. Was die Spieler in ihrem Privaten machen, interessiert mich nicht. Ist ja auch okay. Aber zumindest in dem Zusammenhang des Themas hätte ich mir schon gedacht, dass beim DEB, wo ja mit Marc Hindelang ja auch jemand ist, der ja selber auch Journalist ist, dass man da zumindest den Bundestrainer in irgendeiner Form brieft und vielleicht auch eine Sprachregelung mit rausgibt. Und dann halt die Außendarstellung von Marc Hindelang halt dann auch am selben Tag, das war halt alles ein bisschen ungeschickt. Ja. Auf der anderen Seite muss man halt auch dazu sagen, ich glaube, egal was der DEB hier gemacht hätte, da muss ich habe mich auch, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen zu hart geäußert, weil ich glaube, wenn man andere Verbände sich anschaut, jetzt wenn man zum Fußball schaut oder wenn man, weiß ich nicht, ja doch, zu Fußball ist ja das Größte, was wir dann haben, denn wenn die eine ähnliche Situation gehabt hätten, wer weiß, wie die reagiert hätten. Ich glaube, egal wie der DEB reagiert hat, das wäre in der Außendarstellung eh irgendwie falsch gewesen. Aber das Thema halt so lange ruhig zu kochen und dann erst quasi darauf zu reagieren, wenn es halt wirklich schon überkocht und richtig stark brodelt, das war halt eigentlich das Ungeschickte, weil sie halt, wie gesagt, das, wie Christian ja gesagt hat, das ganze Ding eigentlich schon seit letztem Jahr wussten, beziehungsweise auch vor der WM schon wussten. Und man hätte das einfach vorher entschärfen können. Was mich dann noch zusätzlich einfach nervt, ist, dass Thomas Greis halt da zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form eine Aussage getroffen hat, ob jetzt in einer Pressemitteilung oder halt vor der Kamera.
Ja. Und diese Fahnscheinige über diese Zeitung Newsday, was aus der USA kam, naja, also ich kann ihnen irgendwie nicht glauben. Wirklich, alle Spieler wurden irgendwie von Sport 1 vor die Mikrofone gezerrt, vor die Kamera und mit Statements hier, Statements da. Die haben tausende Live-Videos gemacht, aber dazu nichts. Naja, aber ich wollte nochmal darauf hinaus, weil du das Thema Fußball ansprachst. Dazu hatte ich noch einen Tweet gelesen. Man stelle sich mal vor, es gäbe ein Fantasy Höcke würde den abgeschlagenen Kopf von Angela Merkel hochhalten und ein Fußballspieler würde das DFB würde es liken und Jogi Löw würde sagen, ach, interessiert mich nicht und was die Spieler privat machen, würde nie passieren, nie im Leben.
Da hast du halt, also klar, erstens würde das, wenn sowas passieren würde, würde es nicht von November bis Mai unentdeckt bleiben, beziehungsweise ja nicht unentdeckt, aber halt unbehandelt. Das ist das Erste, weil halt das Zweite ist, dass halt dann im ja, im Fußball halt die Maschinerie dann auch sofort anläuft und sich halt, was weiß ich, wie viele Leute Gedanken machen, wie man jetzt darauf reagiert und was die Sprachregelung ist. Und irgendwo dazwischen müsste es halt eigentlich sein, finde ich. Ne? Weil ich finde, der Fall zeigt halt auch, dass dann halt ja, Eishockeyspieler und Trainer und Funktionäre ja mit dieser Situation vielleicht auch nicht zurechtkommen, weil es sie noch nie so gegeben hat. Ja? Auch in, jetzt nicht nur in dem speziellen Fall, also ja. Sondern einfach mit dieser Öffentlichkeitswirksamkeit.
Ja. Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich der große Nazi-Jäger bin, dass ich jetzt jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, nachgucke, was liked jetzt Thomas Greis. Es war halt nur diese Fotos von 2 Tagen. Ich möchte nicht wissen, was er in dem restlichen Zeitraum sonst noch geliked hat. Also ja, bleibt dann noch abzuwarten. Und da waren jetzt noch andere Bilder, wo die Redakteurin vom Deutschlandfunk mich gefragt hat, ist das jetzt irgendwie homophob oder sonst was? Also selbst während der WM hat er noch, es war jetzt geschmacklos, nicht okay. Es war der entsprechende Meinungsfreiheit, okay. Aber es war jetzt nicht unbedingt menschenfreundlich, was er selbst während der WM noch geliked hat, wo mich die Redakteurin noch fragte. Von daher glaube ich nicht, dass er, wenn es ein Gespräch mit dem DEB vor der WM dazu gab, irgendwas da mitgenommen hat.
Und dann halt auch noch immer die Geschichte wichtiger Spieler.
Nein, ja, natürlich. Er kann auch Donald Trump gut finden. Da gab es ja diesen Kommentar im Spiegel.
Ja, das ist ja auch überhaupt
davon, das steht außer Frage. Er kann sein gesamtes Vermögen in Packs und Superpacks an Donald Trump spenden, wie er will. Er kann zu Fundraising-Dinnern gehen in New York, wenn er wieder da ist, wie er will. Aber Fotos mit Politikern, mit abgeschlagenen Köpfen und Hitler-Vergleichsbilder, nee, sorry, geht gar nicht.
Ja, was ich noch sagen wollte, ist einfach das Problem für den DEB und für die deutsche Nationalmannschaft war einfach der sportliche Wert von Thomas Greis. Also du hast es dir einfach auch nicht leisten können, aus sportlicher Sicht ihn auf die Bank zu setzen oder zu sagen, ja, so geht es nicht, Denkpause oder was weiß ich. Mhm. Und deswegen hat man es ja auch irgendwie das Thema irgendwie klein halten müssen. Und, aber ja, ich finde auch, man hätte da etwas glücklicher agieren können.
Meint ihr denn, dass er wirklich verletzt, also so stark verletzt war, dass er nicht mehr hätte spielen können? Oder
ist Hockey das schon Buddy Tom, das ist jetzt Spekulation.
Schon also, zu verschwörungstheoretisch.
Ja, das ist schon, glaube ich, nicht. Also ich weiß nicht, ob du da noch weiter stricken willst.
Also, nee, ich will das nicht weiter stricken. Es ist halt nur ein wirklich blöder Zufall gewesen.
Sagen wir so, das
dass er dann halt auch nochmal als Backup auf der Bank saß und die Aussagen der Trainer dann halt auch immer so sehr komisch waren, sage ich mal.
Das Ausscheiden der Washington Capitals in den NHL Playoffs und der Spielplan kamen Deutschland in der Beziehung sicherlich entgegen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Okay. Dass er dann halt das zu den Zwischenspielen in Anführungsstrichen dann keiner der NHL-Goalie spielen musste und dann hinten raus und auch am Anfang halt der NHL-Goalie da war und auch wirklich gut gehalten hat.
Ja, Rubau hat seine Sache super gemacht. Da möchte ich ihn hier nochmal loben.
Ja, ne, wirklich ganz stark. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der, also ein Holpi wird da halt nicht vorbeikommen wahrscheinlich und der ist auch nicht deutlich älter als Grubauer. Also der wird auch noch ein paar Jahre spielen. Da wird vielleicht dann Grubauer auch einen ähnlichen Weg gehen wie Thomas Greis dann tatsächlich vielleicht bei einem anderen Club.
In Vegas.
Ja, genau, zum Beispiel in Vegas, ja, die Nummer 1 Rolle bekommen. Wenn wir schon über Vegas sprechen, dann lass uns doch auch ein bisschen auf die NHL Playoffs schauen, auf die Conference Finals. Im Westen ist es ja vorbei, das Conference-Finale, und im Osten ist es vielleicht schon vorbei, wenn ihr diesen Podcast hört, denn wir zeichnen am Dienstagabend auf und ja, die Pittsburgh Penguins haben ja die Chance, mit einem Sieg in Spiel 6 wieder ins Finale einzuziehen. Ja, Tom.
Ja.
Nashville ist im Finale. PK. Ist im Finale, aber nicht nur PK, sondern einfach halt dieses Team. Ne? Also als es hieß, dass Johansson nicht mehr spielen kann, habe ich mir gedacht, wie kann das denn noch gehen? Ja, dann macht halt ein Colton Sissons einen Hattrick. Wer auch sonst, ne?
Ja, wer auch sonst? Also das ist ja nicht nur Raijo, der sich verletzt hat. Ich hätte nur noch Raijo. Und die Jofa-Reihe, seitdem du das gesagt hast, geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Das ist der Wahnsinn. Das war ja auch Mike Fischer, der verletzt ist, also Center 1 und 2 raus. Und ich glaube, das hat Ryan Kessler so sehr verwirrt, dass er jetzt überhaupt keinen mehr hat, den er irgendwie permanent mit dem Schläger an die Beine und auf die Arme hacken kann, dass er einfach in Spiel 5 und 6 das Spielen eingestellt hat und so ziemlich der schwächste Spieler der Anaheim Ducks auf dem Eis war und überhaupt kein Faktor mehr war in der Serie. Und das hat Anaheim, glaube ich, nicht so gut getan. Und die Verletzung von John Gibson natürlich, der dann in Spiel 6 auch gefehlt hat. Also ich glaube, mindestens 2 der 3 Gegentore, die Gibson bekommen hat, die Bernier gehalten hat, die hält Gibson, möchte ich meinen.
Dann sind tatsächlich die Predators im Finale das punktschwächste Team der Regular Season, das sich für die Playoffs qualifiziert hat. Wir haben es auch schon ein paar Mal thematisiert. Die Verteidigung ist einfach klasse und wie sie das Team entwickelt haben, ist gut, auch in der Offensive. Die Ausgeglichenheit in der Offensive ist grandios. Und ja, auch wenn man sieht, dass David Poile der seit eben bestehende Nashville Predators GM ist und dass sie mit Barry Trotz lange den gleichen Trainer hatten. Und den auch erst 2015 oder 2016 gewechselt haben. Also Wally, da wird auf Kontinuität gesetzt und das kann sich tatsächlich auch in der NHL noch auszahlen. Man muss bloß lange genug warten.
Und es liegt ja so ein bisschen auch an Peter LeViolet, ne, der als, habe ich heute glaube ich gelesen, als dritter NHL-Coach, erster oder einziger NHL-Coach sein drittes Team, drittes Team, 3 verschiedene Teams ins Stanley Cup-Finale gebracht hat.
Ja, und seine Antwort, er wurde darauf angesprochen und dann hat er gesagt, ja, das heißt ja nur, dass ich oft gefeuert werde.
Ja.
Titel Hurricanes mit den Flyers, oder? Im Finale gegen die Blackhawks?
Genau.
Und jetzt? Okay, gut. Dann ist die Trivia auch schon beantwortet. Schon, ich habe gewonnen.
Oh, schade. Ja. Aber ich muss noch was sagen zu Nashville, was halt wirklich auch beeindruckend ist, dass sie halt zeigen, dass man in der NHL 2017, wo ja jedes Jahr zur Trade-Deadline immer wieder gesagt wird, die NHL ist langweilig geworden, man kann keine Trades mehr machen, man muss sein Team lange über Drafts aufbauen und vielleicht mal hier und da einen guten Free Agent sein. Das Nashville zeigt halt auch, dass man auch über Trades einen Contender zusammenbauen kann, weil die 2 großen Spieler, Ryan Johansson und PK Subban, die kamen innerhalb der letzten 2 Saisons quasi via Trade. Johansson für Seth Jones von Columbus und Subban jetzt letztes Jahr im Sommer für Shea Weber. Hihi, Montreal. das sind halt. Also die zeigen halt einfach, dass man auch über Trades sich einen Contender zusammenbauen kann und dass man halt nicht nur über Drafts.
Und Philipp Forsberg vergisst du da noch, ne?
Ach, Philipp Forsberg von Washington, ja.
Genau, genau. Ja. Gegen Martin Ehrat.
Ja.
Naja, also klar, Trades, aber eigentlich ist es doch, die Strategie ist doch eigentlich Draft and Trade, so würde ich sie nennen. Denn das ist ja auch auffällig, wie die Predators halt dann eben ihre gelungenen Draftpicks halt dann nochmal aufgehübscht haben. Also ich glaube, als Seth Jones tut ja jetzt den Columbus Blue Jackets auch gut, aber die Predators haben halt einfach ein bisschen mehr Offensive gebraucht und haben halt dann Johansson dafür bekommen. Forsberg, wie Wally gesagt hat, von den Washington Capitals. Arvidsson da in der Reihe ist gedraftet worden, aber spät, an 112. Ja. Stelle. Fischer, gut, ist jetzt schon ein bisschen da, aber ist auch gekommen von den Ottawa Senators. Sonst jetzt bei den Stürmern größtenteils eben selbst gedraftet oder dann James Neal zum Beispiel auch, das war auch ein Trade mit Pittsburgh, Hörnqvist. Und in der Verteidigung aber auffällig, dass sie eben halt da mit Jussi, mit Alice, mit Ekholm alle selbst gedraftet haben, also 3 der Top 4. Und den 4. mit PK Subban halt jetzt noch dazugeholt haben. Und sie hatten ja, Ryan Suter haben sie auch gehört, was der an Verteidigern gedraftet hat.
Das ist halt Wahnsinn. Sie hatten irgendwann mal Suter und Shea Weber an der blauen Linie gehabt. Die sind beide weg und die Verteidigung ist besser geworden.
Ja.
Das ist einfach verrückt.
Ja, nicht schlecht, was die Nashville Predators machen. Und immer noch großartig finde ich einfach dieses, dieses Tempo, das sie drin haben. Und ja. Damit.
Also ich persönlich freue mich ja auch für die, weil ich die 2013 mal live gesehen habe in Washington und seitdem sind die mir irgendwie ans Herz gewachsen.
Ja. Und Stimmung ist auch gut, auch wenn man jetzt meint, Nashville ist nicht so die Eishockey-Stadt, aber von wegen, wie es da abgeht. Also wenn du das mal mit Pittsburgh vergleichst, also ich hatte so ein paar Spiele jetzt in letzter Zeit, wo ich viel Sound auf dem Kopfhörer auch hatte und dann mir gedacht, hey, in Nashville geht's ab, in Ottawa geht's ab und in Pittsburgh hat ein bisschen, also zumindest zu Beginn der Serie ein bisschen abgestunken dazu. Jetzt
Ich glaube, die haben heute Nacht, also letzte Nacht, sogar diese Dezibel-Weltrekordanzahl für eine Halle gebrochen, habe ich glaube ich gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Irgendwie so weit war da.
Kann gut sein. Ja, also ich habe nur immer gesehen, wie sie eben das eingeblendet haben, aber ja.
Brechen ja auch die Einschaltquoten-Rekorde da irgendwie. Gerade NBC hatte irgendwie 2/3 aller Haushalte erreicht in Nashville für Spiel 6 gestern. Also das ist schon, also es gucken auch Leute tatsächlich in Nashville Eishockey, was man vielleicht ja auch nicht unbedingt im Vorfeld jetzt so direkt gedacht hätte.
Das stimmt allerdings, ja. Andere Serie? Oder willst du noch bei der Serie bleiben?
Nee, ich bin dir ins Wort gefallen. Du wolltest zwar eigentlich was sagen, Entschuldigung.
Na, ich wollte eigentlich zur anderen Serie rüber.
Dann gehen wir zur anderen Serie rüber. Tom Kühnhackl ist verletzt.
Ja, aber also wenn wir vielleicht da tatsächlich auch mal mit dem Deutschen anfangen. Ich habe den Eindruck, dass er aktuell einfach da auch in dieses Line-Up nicht reinpasst. Also es ist einfach in der vierten Reihe ist nochmal ein bisschen mehr Tempo gefragt und eigentlich in der dritten Reihe dann vielleicht noch ein bisschen mehr Skill als Kühnhackl hat. Und er ist halt eigentlich genauso dazwischen. Also er hat eigentlich beides, aber halt keines der beiden so ausgeprägt. Und insofern ist es für ihn, glaube ich, einfach zur Zeit, auch wenn er fit wäre, wenn er nicht verletzt wäre, wäre es schwer, da reinzurutschen ins Line-Up. Und das ist halt auch bei den Penguins, finde ich jetzt gerade so, also dass Crosby nicht so schlecht ist, weiß man, Malkin, Kessel dass sie mit Bonino und Cullen und so weiter Erfahrung haben, aber dass sie es immer wieder schaffen, diese jungen Spieler mit einzubauen, auch teilweise ungedraftete, dann irgendwie wieder einen Günzel an die Seite von Crosby zu stellen, dann doch wieder auch den Kunitz mit dazu zu nehmen, aber dann wieder Sheary da zu spielen zu lassen, ein irgendwie Carter Rowney, der mir so sehr gut gefällt, Scott Wilson, alles eigentlich keine großen Namen, aber die bringen halt jetzt voll ihre Leistungen und funktionieren auch in diesem System. Und bei Pittsburgh muss ich sagen, ich dachte eigentlich nach diesem 1-5, sieht gar nicht gut aus. Und dann kommen die halt so zurück mit dem Shutout-Sieg in Spiel 4 und dann in Spiel 5 mit dem deutlichen Erfolg. Also Hut ab, sind nicht wegzukriegen. Vor allem Letang verletzt, dann verletzt sich Schulz, dann jetzt in der Verteidigung noch Rubidl nicht dabei, dann zwischendrin Rust nicht mit dabei, Hörnqvist verletzt. Rust kommt zurück jetzt in Spiel 5, spielt überragend. Ah, ist schon starker starker Kader und wir dürfen nicht vergessen, die haben genauso viel Cap wie alle anderen. Also wie die da alle drunter bringen unter dieses Cap, finde ich schon auch immer faszinierend.
Ja, das ist halt, wenn du Malkin und Crosby so viel Geld hinschmeißt, dann musst du halt kreativ werden mit den anderen Spielern, die du in deinem Kader hast. Und wenn du dann halt das Glück hast, mit Günzel und Sheary und so einen Spielern dann halt deinen Kader aufzufüllen. Ich meine, die werden dann auch irgendwann bezahlen oder wollen dann irgendwann auch Geld haben, aber bis dahin hast du vielleicht dann schon wieder den nächsten Sheary oder den nächsten Günzel gefunden und lässt den dann wieder an der Seite von Crosby spielen. Der Witz ist halt, dass ja Crosbys größte Kritik oder die größte Kritik an Sidney Crosby über Jahre lang war, dass es schwierig wäre, an seiner Seite zu spielen. Und wenn man dann aber schaut, welche Spieler da immer wieder neben ihm spielen, dann kann es vielleicht doch gar nicht so schwer sein und es ist vielleicht sogar für die Top-Spieler schwerer, neben Crosby zu spielen, wenn man schaut, dass Kessel zum Beispiel Anfang letzter Saison überhaupt nicht neben Crosby funktioniert hat. Aber ich meine, es kann ja nicht sein, dass ein Günzel irgendwie mehr Hockey-IQ hat wie Phil Kessel. Oder ich täusche mich halt komplett. Aber wie gesagt, was Pittsburgh halt gut macht, und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die bei Chicago über Jahre gut funktioniert hat oder die halt auch immer noch gut funktioniert eigentlich, ist halt diese Kreativität, in der Tiefe des Lineups dann Spieler zu finden, die wenig Geld kosten, die aber die Leistung bringen, die du von ihnen dann erwartest für dieses, oder mehr Leistung bringen, als du erwarten kannst für das Geld, was du für sie ausgibst. Und dazu hast du dann ein paar Topstars, die das Team anführen und die dann halt die Spiele auch entscheiden können im Alleingang. Und auf der anderen Seite dann halt diese Rollenspieler, die da immer wieder in diese Lücken stoßen können. Das hat Pittsburgh letztes Jahr schon extrem stark gemacht. Und dieses Jahr sind sie nicht unbedingt viel schlechter. Und wenn Crosby dann vielleicht auch wieder richtig fit ist und wieder richtig angreifen kann, weil ich finde halt seit dieser Gehirnerschütterung gegen Washington ist er nicht so stark wie vorher. Aber wenn er vielleicht dann doch wieder stärker wird oder nochmal ein Level draufpackt, dann sind die auch dieses Jahr wieder. Also dann wird es auch für Nashville dann recht schwer, glaube ich. Also wenn jetzt, sagen wir mal, Pittsburgh ins Finale einzieht. Noch sind sie ja nicht durch.
Ich habe gerade gesagt, Shutout und Spiel 4, oder? Es war lang ein Shutout, aber dann sind ja nochmal die Senators rangekommen auf 2-3. Aber ich meinte eben dieser, ich hatte es irgendwie als Shutout Blowout in Erinnerung. Blowout ist 7-1-0.
Du meinst, es ist Blowout eigentlich mit 7-0, dann Shutout?
Ja, nein, also ich dachte irgendwie in Spiel 4, wir haben ja Spiel 2 war der Shutout, aber Spiel 4 hatte Murray ja nach Comeback ja langen Shutout, aber ich habe da irgendwas durcheinander gewürfelt, war ein 3-2.
Stimmt.
Ja, genau. Ja, auch das ist eine Geschichte, finde ich, dass Sullivan da entscheidet, Murray wieder zu bringen und ihm da vertraut und das haut hin. Und auf der anderen Seite Wally, Ottawa Senators, habe ich schon lange beeindruckt, wie diszipliniert die spielen. Also das war wohl das Team mit dem klarsten System unter den Vieren, die noch drin sind. Aber war auch auffällig für mich, wenn sie mal abweichen von diesem ja doch sehr defensiven System, von diesem 1-3-1, das sie spielen, wenn Pittsburgh die Scheibe hat oder wenn der Gegner die Scheibe hat, wenn sie davon abweichen, dann wird es halt kritisch. Und das, was eben der Vorteil sein kann, nämlich ein wirklich ausgeglichenes Line-up ohne echte Top-Reihe kann halt dann irgendwann, wenn die Tore fehlen, auch ein Nachteil sein, weil du halt nicht weißt, wer soll die Buden machen, außer wenn er einen Superpass von Karlsson bekommt. Also da fehlt mir ein bisschen was in der Offensive jetzt aktuell bei den Senators.
Ja. Also ich muss euch da auch alleine reden lassen, weil ich habe aus dieser Serie kein einziges Spiel gesehen, weil ich immer noch Paris erschüttert bin und ich habe gerade in dem Sinne Hockeypause.
Okay.
Ja.
Ja, aber
Karlsson. Ist halt die Frage, ob sich Karlsson jetzt in dem sechsten Spiel, nee, fünftes Spiel wieder verletzt hat. Ne? Er ist ja relativ früh dann auch runter.
Ja.
Vielleicht auch durch den Spielstand bedingt, dass das Guy Boucher hier entschieden hat, okay, dann wir gewinnen das Spiel hier heute nicht mehr. Wir haken das ab. Und dann kriegt Karlsson, der ja, ich glaube, in jedem Spiel immer an der 30-Minuten-Marke kratzt, seit Spiel 1 Regular Season. Und ja auch bei jedem Game-Winner der Ottawa Senators in diesen Playoffs auf dem Eis stand, was halt auch der Wahnsinn ist.
Ja.
Und dann vielleicht entschieden hat, okay, wir nehmen ihn runter, schonen ihn, weil er hat ja in der ersten Runde gegen Boston mit einem Harris in der rechten Ferse gespielt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das innerhalb von nicht mal einer Woche verheilt oder vielleicht 2 Wochen verheilt. Man hat ihn ja auch öfter mal dann humpeln sehen und auch irgendwie da Schmerzen mit schmerzverzerrtem Gesicht. Also ich weiß nicht, ob er wirklich 100% bei 100% steht. Und vielleicht wurde er einfach geschont und ist jetzt wieder fit. Aber ja, selbst die 80% Karlsson, wenn der Rest des der Senators funktioniert hat und das System Boucher einfach funktioniert hat, dieses defensive, also wirklich brutal defensive Eishockey. Wenn das funktioniert und dann hast du Karlsson, der da für die Überraschungsmomente sorgt, dann vorne Mike Hoffman und so, die dann da noch vielleicht offensiv was sorgen können, dann kann das schon funktionieren, aber wenn es halt nicht funktioniert, dann verlieren sie halt auch 7-0.
Und es kann heute Nacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schon vorbei sein für die Ottawa Senators. Dann werden tatsächlich die Pittsburgh Penguins gegen die Nashville Predators im Finale. Das Penguins hätte ich, wenn mir jemand gesagt hätte vorher, ja, Penguins im Finale, hätte ich gesagt, ja, kann gut sein. Auch wenn ich es unwahrscheinlich finde, jetzt ohne Letang. Aber ja. Predators hätte ich nie im Leben gesagt und auch das Finale Predators gegen Senators wäre ja noch möglich. Aber da weiß ich nicht, wie viel Kohle du da gewonnen hättest, wenn du irgendwie einen Euro gesetzt hättest. 38 Millionen wahrscheinlich. Auf dieses Finale. Ja gut, Hockey Buddies, dann machen wir doch noch eine Trivia zum Abschluss, oder?
Genau.
Yippie.
Ich habe mir
der Gast beginnt, oder?
Ja, ich habe
mir tatsächlich. Nee,
der Gast beginnt natürlich, aber ich habe mir tatsächlich jetzt erst im Laufe der Sendung eine überlegt und vielleicht ist sie auch zu leicht, aber vielleicht muss ich da noch eine nachlegen. Aber Wally, fang du mal an. Wen willst du denn fragen?
Okay. Also, ich habe mir vor jetzt mittlerweile 2 Stunden eine überlegt und zwar nochmal rückblickend auf die Eishockey-Weltmeisterschaft.
An wen geht's denn? An wen geht's denn?
An euch beide.
Naja, du musst einen fragen, der andere darf dann beantworten, wenn der erste nicht weiß. Kannst du einen aussuchen.
Achso, na dann, oh Gott. Ist eine Schätzfrage. Also, wer näher dran ist von euch, hat gewonnen.
Ja, okay, gut, dann so können wir es machen, ne?
Okay.
Ich bin doch also, eigentlich der Schätzfragen-Experte hier.
Ja, genau.
Also, während der 64 Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaft in Köln und Paris fielen viele Tore. Aber wie viele denn genau? Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten zu antworten. Entweder die Tore pro Spiel oder insgesamt in den 64 Spielen.
Okay. Kurze Pause natürlich für die Hockey-Buddies-Hörer zum Mitraten. Tiki-taki, 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 tiki-taki. Tom, du darfst anfangen. Ich sag dann einfach mehr oder weniger.
Ich sag 4,6 Tore pro Spiel.
Ich sage erstmal, es sind mehr, weil es waren ja auch so teilweise Ergebnisse wie 10-1 dabei und ganz, ganz wenig mit 3, 4, ja, wohl. Ja, ich gehe auf knapp 4,9 gehe ich.
Okay, also insgesamt waren es 355 Tore in 64 Spielen, das heißt 5,546 wow. Tore pro Spiel.
5,546, krass.
Aber lasst uns die Tore größer machen und die Torhüter-Ausrüstung verkleinern.
Genau.
Es fallen ja keine Tore beim Eishockey.
Ja, vielleicht sollte Rob Zepp da mal die IIHF beraten.
Ja.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass die hohe Toreanzahl halt vor allem durch diese, ja, die nicht durch 6-5-Ergebnisse, sondern eben 10-1-Ergebnisse zustande.
Ja, Italien hat da ein bisschen Inflation betrieben.
Ja. Ohne Italien wäre es 4,5. Ah, nee, lass nicht zu sehr. Nicht zu sehr auf die Italiener schimpfen. Vielleicht will man da nochmal hinfahren in Urlaub.
Hast du da was geplant?
Möglicherweise.
Vielleicht morgen.
Möglicherweise. gut. Tom.
Ja.
Oder
ich habe auch eine Trigger.
Ja, jetzt frage ich dich.
Ach so.
Oder du fragst mich und ich frage dann Wally so mal. Okay, gut. Oder wen willst du fragen? Wen willst du fragen?
Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Schätzfrage ist. Dann könnte ich euch beide fragen. Ich glaube, ich frage euch beide, weil ihr beide auch angesprochen seid.
Okay, gut.
Und zwar, also in der Form, dass es, also meine Frage geht um die Familie Nylander. Der gute William,
du sagst immer Nylander. Darfst du hier auch Nylander sagen?
Nylander.
Nylander. Nylander.
Ja, auf jeden Fall, der gute William Nylander spielt ja bei den Toronto Maple Leafs bekanntlich.
Echt? Krass.
Ja.
Ein gutes Team. Da spielt doch dieser Matthews auch, oder?
Wie bitte?
Da spielt doch dieser Matthews auch, oder?
Kenne ich nicht. Wer ist das?
Dieser Marner.
Krasses Team. Und Mitch
Marner. Wie dieser 14-Jährige.
Weil der Mitch Marner ist auch so ein junger Spieler, der ist. Und dann gibt es noch diesen Finn Kapanen. Boah, die haben echt ein junges, gutes Team, die Maple Leafs, oder?
Was, Sami Kapanen?
Worum es auf jeden Fall nicht gehen soll, ist die unfassbare, brutale Aktion von William Nylander an Henrik Lundqvist, nachdem Schweden Weltmeister geworden ist. Wofür, ich weiß nicht, ob das Department of Player Safety da vielleicht nochmal draufschauen möchte von der NHL.
Da gibt es auch Screenshots in Weltklasse, die muss man sich eigentlich als Eishockey-Fan an die Wand hängen, diesen Screenshot.
Meinst du das mit Dirty Dancing?
Nein, nur der Screenshot von der Torkamera, als Nylander in der Luft ist und Lundqvist gerade so denkt, scheiße, ich bin über 30.
Ja, vor allem auch mit wie viel Abstand Nylander im Vergleich zum Rest des Teams einfach schon bei Lundqvist ist. Also, ja. Aber das ist halt nicht die Frage. Also Nylander hat ja 14 Punkte bei dieser Eishockey-WM erzielen können, 7 Tore, 7 Assists. Und sein Vater, Michael Nylander, und deswegen seid ihr auch beide angesprochen.
Mikkel Nylander. Mikkel Nylander.
Mikkel Nylander hat ja auch bei den Washington Capitals gespielt. Mhm. Interessanterweise Nick Backstrom, der jetzt bei der Eishockey-WM zusammen mit Nylander in einer Reihe gespielt hat, hat Nylander in seiner Rookie-Saison bei Michael Nylander gewohnt. Jetzt langer Aufbau für meine Frage. Wie viele Punkte hat denn Papa Nylander in seiner Eishockey-Karriere während Eishockey-Weltmeisterschaften für das Team Schweden gesammelt?
Diesmal fange ich an, weil du vorher hast du als erster geschätzt und ich durfte nachreichen. Insgesamt für Team Schweden. Also ich weiß, dass Mikkel Nylander, also alles noch tick-tack jetzt natürlich, aber ich kann schon mal erzählen, dass ich weiß, dass er Stürmer des Turniers war, bei der Weltmeisterschaft in Finnland damals. War das was vor 10 Jahren oder ist schon noch länger her? Irgendwann in den 90ern auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass er ein paar Weltmeisterschaften gespielt hat und ich würde dann mal sagen, so 55 Punkte. Uns reicht. Nee, ist zu wenig. 70. Verdammt.
Also mein erster Gedanke war 50 Punkte. Und dabei bleibe ich, denke ich mal, auch.
Okay.
Was hast du jetzt eingeloggt, Christoph?
Jetzt würde ich natürlich sagen, 55 wäre taktisch geschickt, aber ich habe 70 gesagt.
Dann bist du, also auch mit 70 bist du näher dran. Insgesamt hat er 62 Punkte bei Weltmeisterschaften holen können. 75 Spiele, 17 Tore, 45 Vorlagen, halt 62 Punkte. Und er war bester Stürmer der Eishockey-WM im Jahre 97.
In Finnland, oder? Ja.
Ja, müsste sein.
Okay.
Tom, da hat doch bestimmt auch dieser eine Finne mitgespielt, den wir mal getroffen haben in der Mercedes-Benz-Arena. Dieser besoffene Finne.
Ja, die Story sollten wir vielleicht noch erzählen.
Weißt du den Namen noch von denen? Nee, ne?
Nee, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, also Christian und ich sitzen ja zusammen auf der Pressetribüne bei den Eisbären nebeneinander und gehen dann halt auch regelmäßig zusammen oder gemeinsam dann runter in die Mixzone und hören uns an, was die Spieler so zu sagen haben und amüsieren uns über lustige Fragen der anderen Kollegen vor Ort. Und während eines Saisonspiels stand dann plötzlich ein deutlich betrunkener Finne hinter uns und quatschte uns halt an. Und wir dachten, da hat sich halt einer der Zuschauer in irgendeiner Form verirrt und wusste jetzt nicht mehr so recht, wo er da lang muss. Und plötzlich kam Petri Wehan, der Torhüter der Eisbären, aus der Kabine und die beiden unterhielten sich längere Zeit. Und na gut, okay, zwei Finnen, die sich halt unterhalten, wäre jetzt auch nicht so überraschend.
Besoffene Finne auch nicht überraschend.
Besoffene Finnen sind auch nicht so überraschend, vor allem in Berlin oder generell in Deutschland, wo das Bier auch ein bisschen günstiger ist. Auf jeden Fall war dann irgendwann halt auch die Pressekonferenz mit den Trainern beendet und dann kam Danny Goldstein, der Pressesprecher der Eisbären, auf uns zu und klärte uns dann auf, dass dieser betrunkene Finne in diesem Weltmeisterteam der Finn, also dass der Eishockey-Weltmeister war und halt mit Petri Wehan zusammen Eishockey-Weltmeister geworden ist und die beiden sich da halt nach längerer Zeit wieder getroffen haben.
Ja, nette Story, ne?
Auf jeden Fall. Ja. Jetzt müsst ihr bloß noch sagen, wer es ist.
Ja, das
macht mal weiter, ich recherchiere mal kurz bei Twitter. Ich hab's doch garantiert getwittert.
Okay, gut.
Ja.
Meine Frage ist eigentlich, wahrscheinlich, vielleicht zu einfach. Aber Tom, die Pittsburgh Penguins könnten ja jetzt heute Nacht ins Finale einziehen. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, sind sie vielleicht schon sogar im Finale. Wären also zweimal in Folge im Finale um den Stanley Cup. Welchem anderen Team gelang das zuletzt? Zweimal in Folge Stanley Cup. Tick, tack, 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 tick. Kurz warten. Tick, tack, tick, tack, tuk, tuk, tack, tiki, tack, tack, tuk, tuk, tick, tack.
Ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, na, vermute drauf los.
Was? Waren es die Blackhawks? Nee.
Die Blackhawks waren
es. Also. Ja, was?
Die Blackhawks waren es nicht, nein.
Oh. Dann die Red Wings.
Das
wahrscheinlich.
Das ist korrekt. Genau. Ja. Detroit Red Wings 2008, 2009. Back-to-back, 2008 haben sie es ja gewonnen.
Neun gegen Pittsburgh verloren, oder?
Neun gegen Pittsburgh verloren. Da war zweimal in Folge das gleiche Finale. Und Bonusfrage. Welcher Spieler stand jeweils beim Verlierer im Lineup? Bei diesen beiden Duellen.
Marian Hossa.
Genau. Und wann hat dann Marian Hossa seinen ersten Stanley Cup gewonnen?
Ein Jahr später.
2010 mit den Blackhawks, genau.
Ja, das war nämlich, er ist dann nämlich von Detroit zu Pittsburgh gegangen und dann zu Chicago und hat dann da plötzlich, was ist dann da Stanley Cup-Sieger geworden. Und ich fand das damals so witzig, weil ja Detroit und Chicago haben ja so eine gewisse Rivalität und Pittsburgh und die Flyers haben ja so eine Rivalität. Und das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gerade durcheinander, was ich da gerade durcheinander bringe. Auf jeden Fall fand ich das sehr interessant. Und Marian Hossa finde ich auch so ein sehr relativ unterschätzter Spieler.
Ja, Granate.
Ja.
Zwei-Wege-Spieler. Super defensiv auch.
Überragend, ja.
Und jetzt hat der Wally wahrscheinlich herausgefunden, welcher genau. Spieler heißt. Aber pass auf, bevor du es uns sagst, lese ich euch den Kader des Weltmeisters 2011 vor. Nikko Hovinen, Petri Vehanen, Teemu Lassila, Lasse Kukkonen.
Es ist aber nicht von 2011, also bevor du den kompletten Kader vorliest.
Falsches Jahr, oder was?
Sehr falsches Jahr.
Warum? Wann wurde Weltmeister?
95.
Vehanen ist 95 schon Weltmeister geworden.
Nee, Vehanen nicht, aber die kennen sich wahrscheinlich. Aber ob die jetzt wahrscheinlich
okay,
zusammen
Weltmeister geworden sind? Dann tippe ich, wer es war. Es war Petteri Nummelin.
Nein, den hätte ich vielleicht noch erkannt, nämlich.
Dann war es Mika Nieminen.
Nee.
Dann war es Antti Törmänen.
Nein.
Raimo Summanen.
Nein.
Ari Sulander.
Nein.
Mika Strömberg.
Nein.
Okay, und dann den geilsten Namen. Erik Hemeleinen.
Nein.
Okay, dann weiß ich nicht.
Es war Marco Palo.
Auch der langweiligste finnische Name.
Aller Zeiten. Marco Palo. Left Wing, 1967 geboren. Mika Nieminen. Sind so geil, die Namen. Teemu Selänne. Und ich habe...
der Finnish Flash.
Ich habe... genau, Teemu Selänne. Ah, der Finnish Flash, dann wäre die Sache ja wieder rund.
Ja, so schließt dann, sich der Kreis.
Genau, und dann machen wir auch Schluss, damit man eben so. Noch was anderes als Eishockey irgendwie heute noch treiben kann.
So schließt sich der Kreis.
Gott sei Dank... Tom, Gott sei Dank waren die Leute schon raus, als ich die finnischen Namen vorgelesen habe.
Glaube ich nicht. Vielleicht ist der ein oder andere auch wach geworden 95, mit finnischen Wurzeln.
95 ist Marko Kiprusov dabei gewesen. Das ist tatsächlich der Bruder von Mika Kiprusov. Mhm. Nur damit ihr es schon mal gehört habt. Danke euch beiden. Danke an
sehr gerne.
Christian Baumeier, der Wally. Erster Auftritt. Gerne wieder. Und erzähl auch mal den Hörern, wie sie von dir lesen können oder hören oder sonst auch.
Lesen Twitter @Wally44.
@Wally44 und zwar Wally, zusammengeschrieben, gell? Ja.
Genau.
@Wally44 und da schreibst du über Eishockey vor allem, oder? Größtenteils.
Eishockey, Gedöns und ja, viele Sachen.
Und Tom, du bist ja auf Twitter der @BeatBulette. Dein Schlittschuhtor heißt blog.de. Dein Blog heißt schlittschuhtor.de.
Und ja, ich glaube, das sagt man.
Und heute warst du leider mal wieder nur die Hälfte der besseren zwei Drittel der Hockey Buddies.
Was?
Normal bist du die bessere Hälfte der Hockey Buddies. Heute warst du nur die eine Hälfte der besseren zwei Drittel der Hockey Buddies. Und Wally ist die andere Hälfte der besseren zwei Drittel der Hockey Buddies.
Checkst du? Okay. Ja, Mathe.
Gecheckt. Ich hab's mir lange überlegt. Ich war auch nicht so gut in Mathe, aber ich hab's mir lange überlegt.
Du bist ja der Fetzi6 auf Twitter.
So ist es.
Und du machst jetzt Urlaub.
So ist es.
Und wir hören uns dann, wenn du erholt und frisch aus deinem Urlaub zurück bist.
So ist es.
Dann viel Spaß.
Danke.
Ja, ganz viel Spaß in Italien.
Erster Christian, erster Tom, ich bin der Christoph. Wir sind die Hockey Buddies. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst ruhig auch mal rutschen und nicht vergessen: The good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey. Ding, 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 ding. Yeah.
Vorcheck, der Sportpodcast.